Herzlich willkommen zurück zum Podkopf. Heute mit der 5. Episode und einer neuen Folge von Smoke and Talk. Heute habe ich einen Gast da, der sich jetzt nur kurz vorstellen kann.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Robin Fischer, 28 Jahre alt. Bin ein alter Freund von Ilka, schon seit über 20 Jahren auf jeden Fall.
Jedenfalls zu lange.
Und ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
Ja, auf jeden Fall danke, dass du heute die Zeit genommen hast. Ihr fragt euch bestimmt, warum Robin heute hier ist. Denn Robin hat eine Ausbildung gemacht, welche ich momentan auch versuche zu bewältigen. Welche ist das, Robin?
Ja, Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Das habt ihr, glaube ich, auch schon in der ersten Folge gehört. Da hat Ilke ja schon ein bisschen berichtet, was er so macht und so. Genau, und das habe ich vor jetzt ungefähr 7 Jahren auch schon gemacht, ja.
Und wie lange warst du da an deiner Agentur, in der du auch die Ausbildung gemacht hast, wenn ich sagen darf?
Ich habe ja die Ausbildung da gemacht, 2013 habe ich die angefangen, dann habe ich da ganz normal 3 Jahre lang die Ausbildung gemacht und habe dann dort noch eine interne Weiterbildung im Rahmen der Zürich wurde das angeboten. Die habe ich da auch noch gemacht. Die ging auch nochmal gute 3 Jahre.
Das war das PIA-Projekt, sage ich mal.
Genau, das war das PIA-Projekt. Ist so ausgelegt eigentlich auf den Außendienst. Ist aber wirklich allumfassend. Da sind vielerlei Sachen drin. Ausbilderschein, Finanzanlageberater und so ein Kram. Ja. Wird da alles gemacht. Das ist ganz cool. Und mit Beendigung dieser Weiterbildung bin ich dann von dieser Agentur zum anderen Arbeitgeber gewechselt.
Ja. Ein paar Monate später habe ich da meine Ausbildung angefangen.
Genau, ja.
Und darüber reden wir auch heute. Über die Ausbildung, über dieses Projekt. Wir schneiden da ein wenig ein. Und allgemein, was da los ist. Da du ja gesagt hast, du bist von einem anderen Arbeitgeber. Bist du denn auch noch in dieser Branche tätig?
Ja, also ich bin immer noch da tätig. Also immer noch im Versicherungsbereich, bin halt nur vom Außendienst bin ich ja schon ein Jahr bevor ich die Agentur gewechselt habe, bin ich ja schon mehr in den Innendienst gegangen und mit dem Arbeitgeberwechsel habe ich einen neuen Bereich dementsprechend einfach mal angestoßen und bin jetzt immer noch im Innendienst und die Stelle nennt sich Underwriter. Um das mal so ein bisschen zu erklären, was es eigentlich ist. Ich manage da eigentlich internationale Versicherungsprogramme von großen Unternehmen und Konzernen, die halt weltweit Standorte haben und da natürlich dementsprechend
Sachen brauchen. Da grätsche ich jetzt mal kurz ein. Darauf gehen wir später ein.
Ja, okay.
Jetzt noch mal zu deiner Person natürlich. Du arbeitest ja nicht nur. Du schläfst ja auch ab und zu.
Ab und selten. Zu, ne?
Aber was machst du denn so gerne in der Freizeit? Da das heute auch thematisiert wird.
Ja, also in meiner Freizeit mache ich auf jeden Fall viel Sport. Ich mache Calisthenics. Ist halt viel mit Eigenkörpergewicht und so. Das ist ganz cool. Ist einfach so als Ausgleich auch zu dem Bürojob. Und neuerdings jetzt so seit vielleicht 4-5 Monaten betreibe ich auch noch einen Twitch-Kanal, bei dem ich einfach verschiedene Spiele streame und meinen Zuschauern dann zwischendurch immer quatsche. Ja, das einfach nochmal so als künstlerischer Ausgleich, sag ich jetzt mal.
Ja, als kreativer Ausgleich, so nenne ich es gerne.
Ja, genau.
Klingt seriöser. Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns jetzt gut vorgestellt, gehen wir nochmal ein. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Ausbildung blicken. Was war denn da so deine größte Herausforderung, die du da persönlich, welcher du dich stellen musstest?
Die größte Herausforderung am Anfang war es ja eigentlich, dass ich, als ich da angefangen hatte, eigentlich auch noch gar keine Ahnung hatte, was so mit Versicherung, worum es sich da dreht und was man da macht. Bin halt auch ohne Vorwissen dann dahin und dann wird man halt schon erschlagen von vielen Informationen. Man weiß halt nicht so wirklich, wo fängt man da an, wo hört man auf. Das war am Anfang auf jeden Fall echt sehr, sehr schwierig und im Nachgang, im Laufe meiner Ausbildung habe ich halt schon so gemerkt, okay, Außendienst ist zwar mega cool, macht auch Spaß, aber ich habe schon so gemerkt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mein Leben lang machen möchte.
Dann ist ja auch nichts verkehrt.
Nö.
Ja, okay, was danach ja kam, wurde ja schon erwähnt, welche Stelle du momentan beziehst. Was ist denn so für dich der nächste Schritt, worüber du so reden kannst und auch darfst? Da du ja auch, was wir nicht erwähnt haben, neben dem PR-Projekt auch dein Fachwirt abgelegt hast.
Ja, genau. Ja, also mein nächster Schritt ist eigentlich nur, also dadurch, dass ich ja jetzt noch parallel studiere zu meinem Beruf, was ich ja dann nach dem Fachwirt dann noch fortgeführt oder neu angefangen habe, eher gesagt, ist erstmal der Schritt, das natürlich zu beenden und dann spontan zu schauen, ob ich danach dann vielleicht noch den Masterabschluss mache. Das werde ich aber dann schauen, wie es dann da so ist. Und ansonsten halt schauen, wo mich die Reise so hinzieht, sage ich jetzt mal. Ne?
Alle Häfen stehen offen,
wie ja, man genau. So sagt.
Ja. Also da würde ich jetzt nochmal die Folge letzter Woche, sage ich mal, erwähnen wollen. Du hast ja auch die Folge angehört.
Genau,
ja. Du hast Code Zürich Blau. Da habe ich ja oft erwähnt, dass man am Ball bleiben muss. Dass man sich halt wirklich oftmals weiterbilden muss, stets mal auch vorankommen muss. Wie siehst du das?
Ja, das ist, ist ein gutes Thema. Also ich bin da sowieso der Auffassung, dass ja, Stillstand gleich Rückschritt ist. Und es ist auf jeden Fall, also speziell in diesem Berufszweig, extrem wichtig, sich so schnell wie möglich, vor allem am Anfang halt weiterzubilden, weil es auch einfach so viele Sachen gibt, die man wissen kann und auch viele Sachen, die man wissen muss, um diesen Beruf wirklich gut ausführen zu können, weil auch teilweise einfach Existenzen da dran hängen, sage ich jetzt mal im Worst Case. Und ja, da habe ich dann halt immer gesagt, Weiterbildung, Fachwirtstudium habe ich ja beides parallel gemacht. Also ich habe gearbeitet, die Weiterbildung gemacht und das Fachwirtstudium.
Und dann auch Zeit gefunden, um mich auszuführen.
Zum Beispiel, genau. Und ja, also für mich extrem wichtig.
Denkst du denn, dass das irgendwann in naher Zukunft mit dem Master das Ende sein wird, mit der Fortbildung, dass du dann sagen kannst, jetzt weiß ich genug, um diesen Beruf die nächsten 40 bis 50 Jahre fortzuführen und dann das Ende? Oder wird da immer noch mehr kommen? Mir kommt da zum Beispiel in Gedanken die Anekdote, die du mir einmal erzählt hattest, mit dem älteren Herrn, den du zu Beginn des Studiums kennengelernt hast.
Ja, ja, ist schwierig. Also ich würde wirklich sagen, mit dem Masterabschluss habe ich so, was Studium angeht, an sich erstmal dann das erreicht, was ich dann möchte. Im Alltag lernt man ja sowieso immer sehr, sehr viel dazu, was dann eigentlich nur mein Ziel ist, von erfahrenen Leuten dann so viel wie möglich zu lernen. Und ja, das ist dann im Endeffekt eigentlich nur noch mein Ziel. Also ich sage jetzt mal so, mit Anfang 30 oder so würde ich gerne mit Studium und allem halt durch sein. Weiterbildung oder so, die gehen halt immer, sage ich jetzt mal.
Sind teilweise auch Pflicht.
Genau, sind auch Pflicht. Das ist ja auch in dem Berufszweig so, dass man jedes Jahr bestimmte Anzahl von Stunden in der Weiterbildung verbracht sein oder verbracht haben muss. Aber so Studium an sich ist, denke ich mal, nach dem Master erstmal Schluss.
Das war ja schon mal eine Menge auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter zu dem nächsten Thema, was ich mir auch hier notiert hatte. Wir haben das natürlich jetzt schon angeschnitten. Jetzt haben wir natürlich erwähnt, was war, wie es momentan auch ist und was noch kommen wird. Jetzt aber natürlich die Frage, was war denn so die Zeit, die du nun bei der HDI bist? Mhm. Ist ja für dich auch, wie du sagst, ein neuer Arbeitgeber. Vorab würde ich einfach mal fragen, wie lange genau bist, seit wann bist du jetzt genau da?
Seit April 2019.
Also etwas über ein Jahr. Und auch,
genau.
Auch zufrieden.
Auch zufrieden auf jeden Fall.
Unter welchem Vorwand, sage ich mal, bist du da hingekommen?
Ja, also ich hatte ja mit einem Dozenten von mir beim Fachwirt gesprochen. Und der hat mich halt darauf aufmerksam gemacht, dass ein Trainee-Programm relativ sinnvoll ist, auf jeden Fall in dem Bereich, also im Underwriting-Bereich, weil ich mit dem auch schon drüber gesprochen hatte und ich halt auch schon wusste, was ein Underwriter generell so macht und mich das halt interessiert hat. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgeschaut und habe halt gesehen, dass dieses Trainee-Programm beim HDI, also mein jetziger Arbeitgeber, die Stelle ausgeschrieben hat hier in Dortmund. Und ja, darauf habe ich mich halt beworben.
Okay, und wie kann man sich denn so ein Trainee-Programm vorstellen? Ist es so, dass du dann arbeitest und alles wissend, alles Nötige aus dem Berufsalltag mitnimmt, und das ist auch mit Prüfungen, Schulungen oder vielleicht auch berufsbegleitend einem Studium zu vergleichen?
So ein Trainingprogramm ist eigentlich darauf ausgelegt, dass du natürlich die alltägliche Arbeit da erstmal ganz normal machst. Und beim HDI war es jetzt so, dass schon alle, ich sag jetzt mal, anderthalb Monate man nach Hannover eingeladen wird. Da ist die Zentrale vom HDI, und dort werden dann verschiedenste Seminare durchlaufen, fachlicher Sicht, aber auch so Soft-Skill-Schulung, bedeutet, wie gebe ich den besten ersten Eindruck beim Kunden oder beim Makler, wie spreche ich mit denen, auch einfach so Verhandlungstaktiken, sage ich jetzt mal, weil es ja da doch schon um ein paar Euro geht. Und ja, genau, das läuft dann über ein Jahr, also alle anderthalb Monate ist man dann halt da, für zwei Wochen ungefähr, und ja, bekommt dann halt dort die Seminare und Schulung.
Wie kann man sich den Abschluss dieses Trainee-Programms vorstellen? Ist das einfach mit dem, ich sag mal ganz trocken, mit der Überreichung eines Zertifikates dann gehandhabt, oder war das auch mit einer Abschlussprüfung oder ähnlichem zu verbinden?
Also das Trainee-Programm an sich hat keine separate Abschlussprüfung. Du musst halt diese ganzen Seminare, also diese Schulungsblocks, muss man halt abschließen. Und dann im Endeffekt, der letzte Schulungsblock ist halt dann mit dieser Zertifikatsübergabe. Und an sich ist es dann damit erledigt. Also eine separate Prüfung hat man da hingehend nicht.
Aber es genügt es denn jetzt ganz trocken und nüchtern von mir gesagt, wenn man anwesend ist, oder muss man sich da auch ins Zeug legen? Steht der HDI auch zu, dir das Zertifikat zu verwehren? Oder wie sieht es damit aus?
Also, man muss natürlich überzeugen, das ist klar. Du musst aber eher bei der alltäglichen Arbeit überzeugen, als jetzt bei den Schulungsblocks. Mhm. Also, dein Chef auf deiner Niederlassung, also ich arbeite ja hier in Dortmund. Und ja, der könnte natürlich sagen, wenn er absolut unzufrieden ist, weil die natürlich dann auch immer Rückmeldungen von den Dozenten aus Hannover bekommen, wie man sich es halt so geschlagen hat, kann der natürlich dann sagen, okay, das war jetzt nicht das, was wir uns da vorgestellt haben.
Also ist, wie ich mir auch schon dachte, die Stelle eines Underwriters oder kurz auch UC, etwas, was man sich natürlich auch verdienen und arbeiten muss und nichts, was einem hinterhergeworfen wird.
Auf jeden Fall. Also ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job, aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Und da würde ich jetzt gerne auch mal auf Unterschiede eingehen und auch im Vergleich zum Außendienst in dem Sinne bleiben. Was ist denn so der größte Wechsel im Alltag, den du hattest? Natürlich sagst du, dass du dann noch in der Agentur, in der du im Außendienst tätig warst, zum Ende hin auch größtenteils Innendiensttätigkeiten verrichtet hast, würde ich mal so behaupten. Mhm. Was ist denn jetzt so der Unterschied zum aktiven Außendienst in dem Sinne?
Okay, also beim aktiven Außendienst hat man ja wirklich, also in der Agentur, wo ich gearbeitet habe oder wo du ja auch arbeitest, es ist ja so, dass man einen Bestand hat, den man betreut. Das ist beim Underwriter an sich auch erstmal genau das Gleiche. Nur, dass natürlich auch, du hast ja mit Privatpersonen normalerweise zu tun, wenn du im Außendienst tätig bist, jetzt in den Agenturen. Da geht es dann natürlich um Vorsorgeversicherung oder Sonstiges. Und
oder auch die Absicherung des gewöhnlichen Alltages, wie eine Haftpflicht oder eine Wohngebäudeversicherung.
Genau.
Kleiner gedacht, die Hausrat.
Was auf jeden Fall auch extrem wichtig ist. Der Unterschied oder der größte Unterschied dazu ist eigentlich, dass ich ja jetzt nun nicht mehr mit Privatpersonen zu tun habe, sondern nur noch mit großen Unternehmen. Da geht es dann natürlich dann nicht um irgendeine private Pflicht, die, keine Ahnung, 100 Euro im Jahr kostet, sondern da geht es dann halt auch teilweise bis in 400, 500.000 Euro für so eine Haftpflicht. Aber nach oben hin gibt es eigentlich auch keine Grenzen. Also da sind wir auch teilweise jenseits von der Million. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, da unterscheiden sich dann nicht nur die Gemüter der Menschen, sondern auch die Gemüter der Zahlen in dem Sinne.
Auf jeden Fall, ja.
Also ist das auf jeden Fall auch, würdest du sagen, mit mehr Verantwortung, mit mehr Risiko bewogen? Oder würdest du das sagen, das war vorher genauso risikoreich, wenn du da Mist baust? Mist bauen solltest?
Also sagen wir so, das Risiko an sich ist natürlich deutlich höher, auch einfach, weil es um höhere Summen geht. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das irgendwie deutlich wichtiger ist als eine gute Absicherung einer Privatperson, weil das Schicksal einer Privatperson sehe ich eigentlich genauso hoch wie das Schicksal eines Unternehmens.
Da muss man jetzt auch sagen, es gibt halt verschiedene Risiken und auch Punkte, die man da absichern muss.
Genau.
Wenn man jetzt vielleicht im beruflichen bzw. im Geschäftskundenbereich eher absichert, dass es der Firma gut geht, sind wir auch im privaten Bereich, dass es einem selbst oder Familie gut geht.
Klar.
Das sind halt, da kann man nicht mal sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille, das sind halt komplett verschiedene Bereiche.
Genau.
Muss man auch einfach jetzt offen und ehrlich in den Raum legen.
Ja. Aber das, also das Risiko bei Unternehmen ist natürlich dementsprechend höher, weil wenn beim Unternehmen, sag ich jetzt mal im Pharmabereich, wenn die irgendwelche medizinischen Produkte herstellen, wenn da natürlich ein Fehler auftreten sollte, hängt da natürlich auch teilweise die Gesundheit von mehreren tausend Leuten dran. Also das Risiko ist natürlich flächendeckender und daher ist die Auswertung, sag ich jetzt mal, von dem Risiko auch deutlich, deutlich umfangreicher. Also das dauert teilweise Wochen, bis man da alle Unterlagen ausgewertet hat, was ja mein Job ist. Also ich bekomme ja Anfragen von den Maklern, von diesen Unternehmen. Die stellen mir dann jegliche Informationen, sei es Umsätze, was die überhaupt machen, wohin die liefern und. Also gibt es vielerlei Merkmale, die man da berücksichtigen muss. Und ich bin ja dann die Person, die das beurteilt und halt dann auch bestimmt, wie viel das Unternehmen für diesen Versicherungsschutz bei uns zahlen muss.
Ist das auch damit verbunden, dass dir vorgeschrieben wird von den, beziehungsweise angefragt wird, wie auch die Abdeckungen sein müssen? Oder kannst du doch Einschritte machen und entscheiden, das Risiko ist so hoch, beziehungsweise würde so viel umfangen und würde so viel benötigen, dass wir eine Deckelung in 4 Millionen, sagen wir mal, bei der Haftpflicht einreichen? Oder wird das dann auch unbegrenzt oder angefragt her bestimmt?
Also eine unbegrenzte Deckung habe ich jetzt soweit noch nicht gesehen. Gibt es in diesem Bereich, glaube ich, auch einfach gar nicht.
Nee, das war ja so einfach eine Frage offen.
Genau. Also es wird von den Maklern, also ich betreue halt die Makler, die sind halt noch zwischengeschaltet, sage ich jetzt mal, zwischen den Kunden und uns als Versicherung. Die geben schon vor, was für Deckungssummen oder was die für Versicherungsschutz haben möchten. Es obliegt aber mir halt dann zu sagen, ob wir diesen Versicherungsschutz überhaupt anbieten möchten in dieser Höhe und ja, ob wir da irgendwelche Abstriche machen oder nicht.
Also was ich da jetzt in dem Sinne rausnehmen kann, ist natürlich, dass Risiko flächendeckend gesehen höher ist, aber man dennoch, egal ob bei einer Privatperson oder bei einer beim Geschäftspartner in dem Sinne, von dem Gewissen her gleichermaßen angehen sollte.
Auf jeden Fall. Also vom Gewissen her auf jeden Fall für mich das Gleiche, nur der Umfang und ja,
die Auswirkung.
Die Auswirkung ist halt deutlich höher. Also man muss schon detaillierter arbeiten als im Privatkundenbereich.
Gut, dann haben wir damit ja auch jetzt entnehmen können, allein dieser langgezogenen Frage, dass sich sowohl dein Aufgabenfeld, das Riskante an dem Beruf bzw. an den Aufgaben, sowohl die Zahlen als auch die Herausforderungen, würde ich mal grob sagen, komplett geändert haben.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt, wo du es aber auch gesagt hast, du redest ja eher mit den Maklern, die dann zwischen Händlern, sage ich mal, fungieren. Das ist deine erste Kontaktperson. Vermisst du manchmal den Kontakt zu den Kunden, die dann auch zum Abschluss kommen oder die auch die Anfragen stellen?
Nein, tue ich nicht. Das war ja auch ein Grund, weswegen ich in den Innendienst gewechselt bin, sage ich jetzt mal. Weil Privatpersonen teilweise nicht verstehen, wenn man einfach mal Wochenende haben will oder Feierabend hat, da kommen dann halt auch teilweise einfach Anfragen abends um 8 oder halt noch später.
Das beste Beispiel ist die EVB.
Zum Beispiel, ja, ich brauche jetzt unbedingt eine EVB, um mein Auto zuzulassen. Ich sitze jetzt gerade schon an der Zulassungsstelle und mach mal.
An einem Sonntagmorgen um 8 Uhr.
Ja, Sonntag wahrscheinlich eher nicht, aber...
Ja, da kommen ja die meisten die
EVB. Ja, genau. Von daher finde ich das so deutlich entspannter, weil ich das so natürlich auch besser mit meinem Studium managen konnte. Also ich konnte meine Zeit einfach besser einteilen.
Dann ist das ja immer eine gute Sache. Aber wo wir bei Unterschieden oder in dem Sinne auch Veränderungen reden, würdest du sagen, dass du dich jetzt auch vom Umfeld her privat sich da etwas geändert hat?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Job, also ich trenne eigentlich meinen Job und mein privates Umfeld schon relativ stark. Natürlich habe ich jetzt durch die neue Arbeitsstelle auch einfach neue Leute kennengelernt, mit denen ich privat auch sehr, sehr viel zu tun habe. Und in dem Bereich ist natürlich auch einfach so, dass es deutschlandweit oder halt sogar international flächendeckender ist und ich dadurch natürlich mehr Leute auch im Ausland halt kennengelernt habe.
Du hast ja auch erst vor kurzem deinen Trip gehabt, wo du auch zum Beispiel, ich glaube, warst du da sogar bei einem von den Leuten?
Ja, ich war jetzt, letzte Woche war ich jetzt bei ein paar Leuten, aber allerdings nur in Deutschland. Mhm. Das hatte aber jetzt nichts mit meiner Arbeit zu tun, also die kenne ich so auch schon ein paar Jahre lang.
Das war halt der wohlverdiente Urlaub.
Genau.
Aber das, was ich letzte Woche erwähnt hatte, worüber ich sehr froh bin, dass ich ja im Büro sehr leger sitzen kann, dass ich mich so anziehen möchte, wie ich es mag, in einem gewissen Rahmen, ich mich nicht verstellen muss. Würdest du sagen, also du hast das Privileg ja auch vorher gehabt, bei unserer Agentur.
Ja.
Würdest du sagen, dass sich das verändert hat, dass du jetzt im Innendienst so einen Drang, heißt es da, du musst da jetzt im Anzug sitzen, um ein Beispiel zu nennen?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil im Büro selber ist es so, dass wir natürlich an sich auch mit Hemd und so meistens schon gekleidet sein sollen. Allerdings arbeite ich auch relativ viel aus dem Homeoffice von zu Hause. Da kann ich natürlich dann auch rumlaufen, wie ich möchte. Da ist dann öfters auch einfach mal nur die Jogginghose an.
Wenn überhaupt.
Und ja, also das geht natürlich, das ist relativ entspannt. Wenn es dann natürlich dann mal dahingehend zu Terminen zum Kunden rausgeht, mit dem Makler zusammen, da muss man dann natürlich dementsprechend auch mit Anzug und passenden Schuhen, Krawatte. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber da wird halt schon drauf geachtet, was man da wirklich anhat, weil da natürlich dann dementsprechend auch die Leute sitzen, die über solche Summen halt entscheiden, über die wir verhandeln, und die achten schon da drauf.
Also du hast aber immer noch die Freiheit zu sagen, ich ziehe jetzt ein blaues Hemd an und jetzt kein Sakko, keine Krawatte, dass du halt immer noch in deinem Wohlfühlbereich dich kleiden kannst.
Ja, also im Büro auf jeden Fall. Ja.
Okay. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auch ein bisschen zurückgreifen. Du sagst ja auch, du bist auf die Idee dieser Stelle gekommen durch deinen Fachwirt in dem Sinne.
Mhm.
Wie war denn die Zeit während deines Fachwirts? Wie zeitintensiv war das denn? War das neben der Schule, während der Arbeit, abends nach der Arbeit, wurde dafür für eine Arbeit freigestellt? Wie war es damit?
Also da muss ich erstmal Props aussprechen, auch an meinen damaligen Arbeitgeber. Die haben mich da extrem unterstützt. Im ersten Jahr war es, glaube ich, so, da muss man zweimal unterhalb der Woche, muss man abends dann dahin, ich glaube von 18 bis 21 Uhr oder so, und das wurde dann teilweise halt dann auch aufs Wochenende verlegt, bedeutet, dass man halt den kompletten Samstag dann da war, von morgens 9 bis 17 Uhr oder so. Das war halt schon zeitintensiv, ja. Man entscheidet natürlich immer selber, muss man dahin, schafft man das vielleicht auch im Eigenstudium dann das aufzuholen, wenn man das von zu Hause aus macht. Da wird einem theoretisch dann einfach selbst überlassen, wie man das handhaben möchte.
Also es gab keine Anwesenheitspflicht in dem Sinne?
Nein, also da generell halt relativ entspannt. Bei mir war es ja halt auch so, ich war speziell auch in der Anfangszeit, war ich 1,5 Monate selbst in Amerika und konnte da halt da auch nicht am Unterricht teilnehmen, selbstverständlich, und habe das dann halt im Eigenstudium während der Reise und halt auch danach dann einfach nochmal nachgeholt.
Das gehört ja dazu. Da ist dann wieder das Thema Eigenverantwortung, wo stecke ich wie viel Zeit rein?
Ja, genau.
Und wie genau kann man sich den Fachwirt denn vorstellen? Also allgemein dieses, wie lange geht der? Du hast ihn ja hier in Dortmund gemacht, richtig?
Genau, ich habe den beim BWV, also beim Berufsbildungswerk der Versicherung in Dortmund hier gemacht. War für mich dann natürlich von der Anfahrt her relativ entspannt, weil ich ja auch in Dortmund wohne und halt auch in Dortmund gearbeitet habe oder halt immer noch arbeite. Und mein Zeitaufwand war dahingehend dann relativ entspannt. Der Fachwirt dauert insgesamt 2 Jahre. Nach dem ersten Jahr hat man dann so eine Zwischenprüfung, die man ablegen muss.
Also wie auch in der Ausbildung.
Genau, also aber da werden ganz normale Prüfungen auch schon geschrieben, also IHK-Prüfungen. Aber in dem Zeitraum des ersten Jahres halt gar nicht. Also alle Prüfungen kommen dann nach diesem einen Jahr. Und dann kommen halt wieder andere Fächer, die man im zweiten Jahr lernen muss. Und dann am Ende kommen dann gebündelt nochmal alle IHK-Prüfungen mit dem zugehörigen Fachwirtsabschluss dann.
Du sagst gerade mit dem zugehörigen Fachwirtsabschluss. Bedeutet das jetzt, dass das, sag ich mal, breit gefächert ist? Oder musst du dich innerhalb dieses Fachwirtsstudiums, sag ich mal, spezialisieren oder festlegen?
Also im ersten Jahr nicht. Da sind die Fächer halt vorgegeben, die man da absolvieren muss. Im zweiten Jahr kann man wählen zwischen verschiedenen Fächern. Ich habe mich da entschieden für Kranken- und Unfallversicherung. Aus dem Grund eigentlich nur, weil ich in dem Bereich eigentlich am wenigsten fit war. Und da habe ich mir halt so gedacht, okay, machst du das einfach, um so eine gewisse Wissenslücke einfach noch zu schließen. Und ja, ob man das jetzt machen muss, ist jetzt die Frage. Ich habe es mir halt dann bewusst schwieriger gemacht, als ich es hätte machen müssen. Würde ich jetzt in der Retro-Perspektive vielleicht nicht nochmal so machen, weil das natürlich auch einfach dann nochmal mit viel Lernaufwand verbunden ist.
Ja, aber, wie du sagst, es hat sich zwar trotzdem gelohnt und bist ja durchgekommen, auch wenn du dich vielleicht während der Lernphase ein wenig selbst verflucht hast.
Ja, das stimmt allerdings.
Und dieser Fachwirt ist auch eine Voraussetzung gewesen, um zum Underwriter zu kommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Underwriter generell ist schon ein Beruf, wo du gewisse Anforderungen vorweisen musst. Da reicht meistens sogar noch nicht mal ein Fachwirt. Also ich bin halt auch nur durch Kontakte und ja, einfach auch durch ein sehr gutes Auftreten beim Bewerbungsgespräch dann wirklich da reingekommen. Also da habe ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen Glück gehabt, dass ich da die richtigen Leute halt kennengelernt habe und konnte halt dann da überzeugen. Aber das Fachwirtsstudium ist auf jeden Fall Mindestanforderung, aber ich finde, nicht nur für einen Underwriter, sondern generell im Versicherungsbereich sollte man das auf jeden Fall machen, weil das Wissen, was man dort vermittelt bekommt, eigentlich in jedem Bereich gut einsetzbar ist.
Jetzt wisst ihr auch, von wem ich die Meinung habe, die ich letzte Woche geteilt habe, dass der Fachwirt das Minimum ist. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich würde da gerne eingeredet, schneid mich auf, aber ich muss immer daran denken, weil es einfach eine verdammt coole Geschichte ist, wie dieses Gespräch für dich lief. Ich meine, du bist dahin.
Ja.
Weisheitszähne gezogen. Voll auf Drogen in dem Sinne.
Und ja, Schmerzmittel.
Schmerzmittel, ja, natürlich. Also, diese Drogen. Hast du nicht gesagt, dass du sogar teilweise da ein Blackout hattest dadurch?
Ja, also das ist eine lustige Geschichte. Also man wird ja dann auch eingeladen, erstmal in die Niederlassung, in der man dann später arbeiten wird. Da wird halt so ein Erstgespräch geführt und daraufhin, wenn man das dann halt bestanden hat und zum Art Assessment Center eingeladen wird, dann wird man halt in meinem Fall halt nach Hannover eingeladen und da hatte ich, glaube ich, 2 Tage vorher oder so, habe ich dann meine Weisheitszähne gezogen bekommen, das ist richtig. Und ja, das ist leider auch nicht ganz so gut gelaufen und deswegen musste ich halt extrem viele Schmerzmittel nehmen. Habe es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, die Chance einfach zu nutzen und dahin zu fahren, weil ich mir halt doch dachte, wenn ich das jetzt irgendwie absage oder halt um eine Verlegung des Termins bitte, das kommt nicht so gut.
Da hat man die Hamsterbacken dann in Kauf genommen.
Ja, da musste ich einfach und ich wollte diesen Job halt unbedingt haben. Und habe das dann in Kauf genommen und bin dann dahin gefahren. Und das kam halt bei den Leuten dort vor Ort halt auch sehr gut an. Einfach auch diese Entschlossenheit zu haben, auch unter ja, nicht so guten Voraussetzungen dann dieses Gespräch zu führen. Und das war auch meines Erachtens schon relativ aufwendig, das Gespräch dort. Also bekommt man verschiedene Aufgaben und muss einen Vortrag halten, den man dann vor Ort vorbereiten muss. Das ist schon eine andere Nummer, wie ich es bis dato noch nicht erlebt habe.
Und er konnte trotzdem überzeugen.
Ich konnte trotzdem überzeugen, zum Glück, genau.
Robin Fischer, meine Damen und Herren. Aber jetzt wollen wir mal zu etwas Angenehmerem kommen, wie wir am Anfang sagten. Du streamst.
Genau.
Auf Twitch. Möchtest du denn mal den Namen deines wunderbaren Kanals nennen?
Ja, gerne. Also mein Kanal heißt Ogwog, also O-G-W-O-G. Das ist einfach nur ein Nickname, den ich schon seit anno 1500 gefühlt habe. Ja, das habe ich einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Wie gesagt, ist noch nicht so lange her. Ich glaube, vor 3-4 Monaten oder so habe ich den erst eröffnet. und habe halt gedacht, okay, du brauchst jetzt irgendwie mal einen Ausgleich, auch von dem doch sehr, sehr stressigen Berufsalltag, begleitend natürlich vom Studium noch.
Und du dachtest ja, du hast noch 8 Stunden am Tag Zeit, die du sonst schläfst.
Genau, und die kann ich dann natürlich auch dafür nutzen. Ja, und ja, da streame ich halt ab und zu immer, wenn ich dann halt mal mit meinen Freunden und Kollegen dann einfach ein paar Spiele dann zocke. Ja, und da kann ich eigentlich ganz gut abschalten.
Was zockst du da so am liebsten?
Am meisten spiele ich da Call of Duty, also Ego-Shooter. Spiele das auch im Ligabetrieb, also auch...
Das auch schon bevor du gestreamt hast.
Genau, also offizielle Wettkämpfe und...
Ja, Props an deinen Clan, würde ich sagen.
Genau, Props an meinen Clan, DOD for life.
Das sage ich auch nur, die hier zuhören und mich retweeten. Ihr wisst Bescheid, Twitter und so. Habe ich zwar nicht, aber gönnt euch.
Ja, und das macht auch mega Bock. Hatte eine kleine Auszeit davon, vom Ligabetrieb. Einfach auch bedingt dadurch, dass ich einfach viel zu viel zu tun hatte. Ja, und jetzt, wo sich das alles so eingependelt hat und ich mir das alles sehr gut aufteilen kann, habe ich das einfach wieder in Angriff genommen und habe mir gedacht, vielleicht wollen das ein paar Leute sehen und kam bisher auch eigentlich echt gut an.
Ja, das stimmt. Hast du denn jetzt schon dein neues Logo präsentiert?
Nee, das ist alles in Mache. Da bin ich jetzt noch nicht schlussendlich zu der Entscheidung gekommen, welches das jetzt werden soll. Aber da könnt ihr alle gespannt sein. Das wird, ich denke mal, in den nächsten Wochen irgendwann wird das kommen, auf jeden Fall.
Okay. Du weißt ja, mein Favoriten, dafür nicht soll ich dran halten. Ja, gut. Und wie du schon sagtest, du zockst überwiegend COD da.
Genau,
sowohl, aber... Sowohl dann auch, sag ich mal, den, ich sag mal, Free-for-All-Mode.
Ja, also wie gesagt, ich streame eigentlich jedes Ligaspiel, was wir haben und wo ich halt mitwirke.
Auch die Fun-CWs.
Auch die Fun-CWs, genau. Die streame ich auf jeden Fall. Zwischendurch aber auch einfach, wenn man mal einfach mit seinen Leuten ein bisschen abspackt oder so, das ist halt dann immer ganz lustig. Und für viele Leute halt auch unterhaltsam und dann, ja, mache ich das einfach.
Kann uns denn noch was anderes erwarten in der Zukunft, was so Spiele angeht oder vielleicht auch React, wenn du darauf Bock hast?
Also ich schließe es nicht aus, ich muss halt schauen, wie das halt auch immer mit meiner Freizeit so gestaltbar ist. Aber auf jeden Fall will ich schon so ein bisschen Variation da reinbringen. Was es jetzt im Endeffekt wird, weiß ich noch nicht. Ob ich jetzt irgendwelche Horror-Gameplays oder so dann auch mal da streamen werde. Wäre eigentlich auch mal ganz lustig. Und hatte auch schon überlegt, vielleicht auch einfach mal zwischendurch ein paar Leute einzuladen, mit denen das dann zusammen zu machen. Ja, das ist alles noch in den Kinderschuhen, aber...
Also, so wie ich mit dem Podcast, du lässt es auf dich zukommen.
Genau.
Das finde ich cool.
Ganz entspannt.
Da wir jetzt das natürlich auch angeschnitten haben, dass du das natürlich auch mit der Freizeit vereinbaren musst... Kommt es denn, wissen die bei dir im Job, dass du das machst?
Nein, also die wissen das nicht. Nur halt die Leute, mit denen ich halt gut befreundet bin, die wissen das. Aber das posaune ich da jetzt nicht so groß raus. Und
Befürchtest du denn, dass es in irgendeiner Art und Weise eventuell deinen Berufsalltag beschränken könnte? Oder eventuell auch deine Seriosität oder Kredibilität?
Nee, das glaube ich nicht. Weil es ist ja immer noch meine Freizeit und was ich halt in meiner Freizeit mache... sollte eigentlich in meinem Berufsfeld keine Rolle spielen. Und von daher glaube ich nicht, dass es irgendwie Probleme geben sollte. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wie das dann halt ausschaut, weil ich an meinen Arbeitgeber informieren muss, sobald ich mit meinem Kanal halt auch Geld verdiene.
Ja, dann.
Und bei dem Punkt, das ist ja bei Twitch, ist das so ein Punkt Affiliate-Status. Wenn man den halt erreicht hat, dann kann man Donations und so empfangen. Also einfach Spenden, sage ich jetzt mal. Und vor diesem Status bin ich halt kurz davor, den zu erreichen.
Oh,
und
das ist cool. Auf volles Klopfen.
Ja. Glückwunsch. Danke, danke. Und,
oh, aber passt.
Ja. Und wenn das halt dann der Fall ist, dann muss ich halt auf jeden Fall das Gespräch mal suchen. Wie ich das jetzt allerdings mache, weiß ich jetzt noch nicht.
Ja, aber das würde auch eher eine kleinere Herausforderung sein.
Ja.
Worauf ich jetzt auch eigentlich eher mit dem Punkt hinaus wollte, ist, wie ihr seht, Robin Fischer, meine Damen und Herren. Er ist ein Mensch, wie er dann auch. Im Finanzwesen. In der Finanzwelt, aber streamt nebenbei. Denn wer schreibt ihm vor, was er machen darf und wenn nicht? Es gibt nicht dieses Bild von, man muss so oder so sein, nur weil man jetzt diesen Beruf macht. Was wir auch zum Beispiel als Altlast mit uns tragen, ist ja eben, dass wir einen schlimmen Ruf haben, sag ich mal, als Versicherungskaufleute.
Ja, also schlimmer Beruf ist halt...
Also, dass wir eh nur verarschen, Anführungszeichen.
Ja, genau, das wird halt von der Gesellschaft oftmals so gesehen. Oder man denkt halt direkt an irgendwelche Schlipsträger, die halt nur an mein Geld wollen und so.
So wie ich.
Ja, genau. aber das hat sich, also es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe in diesem Berufsfeld, die dann natürlich immer dieses Bild vermitteln. Das ist halt so das Problem, dass negative Erfahrungen sich halt viel länger halten und schneller verbreiten als halt positive. Aber ja, also jeder ist ja theoretisch seines eigenen Glückes Schmied und wenn ich halt meinen Job gut mache, dann finde ich, ist es eigentlich auch egal, was ich privat mache. Ich selber bin ja auch einfach noch, also wie gesagt, ich mache Sport, ich bin tätowiert, ich zocke Ego-Shooter. Das hat ja aber nichts damit zu tun, dass ich meinen Job nicht gut ausführen kann und da halt auch zuverlässig bin.
Das einzige Klischee ist halt der Versicherungskaufmann, der Autoliebhaber ist.
Genau. Ich fahre gerne schöne Autos, das ist absolut richtig.
Ja, gut. Dann bedanke ich mich, dass du heute hier warst, Robin, und dir die Zeit genommen hast.
Danke auch für die Einladung, okay. Immer gerne. Immer
gerne. Das nächste Mal sehen wir uns dann, wenn du die Donations bekommst.
Auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall gerne nochmal hier.
Ja, dann reden wir darüber gerne, dann bekomme ich vielleicht auch welche. Ja, aber zum Schluss will ich einfach noch sagen, dass ihr jetzt einfach gesehen habt, dass der Robin Ogwok ein ganz normaler Mensch ist. So wie ich auch, wie jeder in dieser Branche. Und dass man alles machen kann, was man möchte. Manche leben halt pur den Leben des Jobs. Manche gehen dann auch in den Innendienst, um zu sagen, ich möchte einfach nur gemütlich haben. Robin ist den Weg gegangen, weil es für ihn einfach das Richtige war. Deswegen, Robin lebt einfach zwischen dem Finanz- und dem Livestream.
Genau.
Und das macht er auch richtig und gut so. Ich bedanke mich herzlich für euch. Das war wieder euer Schwarzkopf aus dem Ruhrpott, der Pottkopf. Bis zum nächsten Mal.